Wunderbar. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Guten Morgen. Hallo. Wer ist wach? Hey, 9.30 Uhr Gottesdienst. Okay, nochmal. 9.30 Uhr Gottesdienst. Ja. Ha, schön. Ich bin Tim Stegbauer, 22. Und ich freue mich, heute aus der Bibel heraus uns mehr und ein Stück mehr eine Antwort zu geben, was es heißt, Kirche zu leben, warum Kirche, eine Antwort darauf zu suchen. Und am Anfang möchte ich uns bitten, dass wir nochmal aufstehen, ähnlich wie Anni das gemacht hat, wem es möglich ist. Weil ich möchte, wenn ich die Stelle, die wir uns heute anschauen, vorlese, dass wir, was Gott uns mit der Bibel geschenkt hat, als das inspirierte Wort, was er bewahrt hat über all diese Jahrtausende, ehren und auch mit einer Bereitschaft begegnen, zuzuhören. Wie Michi auch gesagt hat, ich glaube, dass Gott heute zu uns sprechen möchte, unsere Herzen berühren möchte. Er hat das in der Vorbereitung bei mir persönlich gemacht, deswegen freue ich mich jetzt, das zu teilen. Der Text kommt aus Jakobus 5, 13 bis 20. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einsalben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und er betete wiederum, da gab der Herr, der Himmel, Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Jesus, ich will dir danken für dein Werk am Kreuz, was du getan hast, als du da als das lebendige Wort auf diese Welt gekommen bist. Und ich will dich ehren und dich willkommen heißen in meinen Worten und dich für uns bitten, dass wir ein offenes Herz haben, die Bereitschaft wirklich von dir zu hören, dass wir erbaut werden und so in die neue Woche gehen können. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Und ich setze mich auch. 9.30 Uhr Gottesdienst. Sitzen. Wunderbar. Warum Kirche? Wenn wir uns den ersten Vers nochmal kurz anschauen, wir starten direkt rein, okay? Nicht groß labern, direkt rein. Vers 13, dann sehen wir dieses Wort euch und müssen uns die Frage stellen, um den Text zu verstehen, wer ist euch? Vers 13. Und den Vers habe ich jetzt nicht mit dabei, aber in Vers 12 vorher sehen wir, dass Jakobus die Brüder anspricht. Und das war ein typischer Begriff im Neuen Testament. Allein im Jakobusbrief, der hat 5 kurze Kapitel, haben wir das 15 Mal. Und dieser Brief war ein Rundschreiben, das heißt, er wurde ähnlich wie heute einfach vorgelesen an die Gemeinden, an die es gerichtet war, an die jüdischen Christen und der damaligen Zeit. Und ich glaube, wir dürfen da jetzt schon lernen, dass es ein gewisses Selbstverständnis gab, warum diese Briefe vorgelesen wurden, warum sie zusammenkamen. Und es war das Selbstverständnis von Brüderschaft, wo natürlich erstmal die Männer gemeint waren, aber auch im Allgemeinen dieses Zusammensein von Christen, wie wir es auch heute sind. Und deshalb, warum Kirche? Ich glaube, wir erkennen im Neuen Testament und hier ganz speziell, Kirche soll Familie sein. Warum Kirche? Weil Brüder und Schwestern. Und deshalb ist auch eine unserer Werte in der Chapel, Familie ist unser Kern. Ich habe mir einen wunderbaren Titel überlegt. Ich bin gespannt, wer ihn versteht. Nämlich, Dom Toretto wäre stolz auf diese Predigt. Okay, gut. Ich dachte mir, ich muss ihn erklären. Oben seht ihr ein Bild, ein Meme, ein Internetwitz. Und auf der linken Seite ein Ausschnitt des berühmten Zitats. Was war es, Braveheart? Ja, und dann sagt er, ihr könnt nicht unseren Frieden wegnehmen. Und Dom Toretto, Fast and the Furious, der sagt immer, ne, Familie ist alles, alles wichtig. Und da gibt es im Internet eine Reihe an Witzen. Mir war klar, dass das vielleicht im ersten Gottesdienst nicht direkt verstanden wird, aber ich fand es super witzig, deswegen gehen wir direkt weiter. Aber nicht nur wegen Fast and the Furious und wegen Jakobus, sondern auch wegen Jesus hat Familie so einen Wert. Und wenn wir, und auch eine Priorität. Und wenn wir in Markus 3, Vers 33 weiter reinschauen, dann sehen wir, wie Jesus auf die Frage oder auf die Anforderung, dass seine echte Mutter, Brüder und Schwester ihn sehen wollten, was irgendwas von ihm wollten. Und er antwortet seinen Jüngern, die ihn holen sollten, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Antwortete Jesus. Er sah die Menschen an, die im Kreis um ihn herum saßen. Das hier ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Jeder, der nach Gottes Willen lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Paulus, anderer Autor, Neues Testament, schreibt es in folgenden Worten in Galater 3, 26. Ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Christus. Wer sind also die Brüder? Alle, die glauben. Das ist der Wille Gottes, von dem Jesus hier spricht, dass wir glauben. Das ist der Ruf des Vaters an den, der nicht glaubt, komm zu mir zurück und werde mein Kind. Ich will dein Vater sein. Und es ist eine Erinnerung für uns alle, die glauben, dass er sagt, ich bin ein treuer Vater und meine es gut mit dir. In dem ganzen Text, wenn wir in Vers 14 weitergehen und bis Vers 20 schauen, dann sehen wir zwei Themen, die wir ansprechen müssen, die wir nicht ignorieren können. Und das erste ist der größere Zusammenhang von Sünde und Krankheit. Warum? Nicht, weil es das Hauptthema dieser Stelle ist, sondern weil auch hier bei Jakobus, bei den Christen damals, ein gewisses Selbstverständnis vorliegt, was wir heute nicht haben. Und auch ich werde das jetzt nicht im Detail erklären können, weil es nicht, wie gesagt, der Hauptpunkt ist, um den es heute gehen soll und auch nicht die Antwort ist auf warum Kirche, sondern, aber ich will das ansprechen, damit es uns nicht ablenkt von dem, um was es wirklich geht in dem Text. Vers 14 bis 16, wir haben folgende Worte und ihr seht die markiert oben. Wir haben krank, schwach, Gebet von den Ältesten, retten und aufrichten. Und dann sehen wir Vers 16, haben wir Sünde, Gebet füreinander, Heilung. Also wir haben eine Spannung zwischen all diesen Worten in dem Text. Zwischen Krankheit und Errettung, nicht Krankheit und Heilung, sondern Krankheit und Errettung und Sünde und Heilung. Dazu kommt, dass in dem Kontext von Jakobus, von dem Autor im ersten Jahrhundert, die Sprache und auch die Kultur in diesem Wort Kranksein mehr verstanden hat als rein körperliche oder auch seelische Krankheit, wie wir es vielleicht schnell verbinden, sondern es ist ein Schwachsein, ein Kranksein im ganzheitlichen Sinne. Der Theologe und Bibelkommentator Hans-Jürgen Peters hat zu dieser Stelle Folgendes geschrieben. Krankheit ist mehr als nur ein Defekt des Körpers. Es gibt verborgene Zusammenhänge, die wir erstens nicht sehen oder zweitens nicht verstehen. Krankheit, Sünde, Heilung, Errettung, sie betreffen uns als ganzen Menschen und sie sind nicht dafür gemacht, schnelle, einfache Erklärungsversuche euch mitzugeben und auch nicht in Gesprächen im Einzelnen, wenn jemand sagt, ich bin krank, sag nicht ja, weil du gesündigt hast. Denn wir sehen zum Beispiel einen blinden Mann, dem Jesus begegnet. Und die Jünger fragen ihn, wer hat denn gesündigt, dass er blind ist? Das muss ja eine Strafe Gottes sein. Und Jesus sagt, keiner hat gesündigt, dass er blind ist. Er hat gesagt, er ist blind, damit sich Gott in der Heilung an ihm verherrlichen wird und ihm die Ehre zukommt. Das Klatschen wird euch gleich vergeben bei dem nächsten Beispiel. Denn es gibt das Ehepaar, nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, die Gemeinde belügen und nicht ehrlich sind, betrügen in dem, was sie der Gemeinde geben. Sie werden konfrontiert und dann lügen sie nochmal und sie fallen tot um. Auch solche Stellen können wir nicht einfach wegradieren aus dem Neuen Testament. Dann gibt es mein eigenes Leben, wenn ich auf mich schaue und ich in dem letzten Jahr, in dem viel passiert ist bei mir, einfach gemerkt habe, wie Gott mir gezeigt hat durch Gebet, durch Freundschaft, durch Familie, was ich für Laster, für sündhafte Muster auch noch in mir trage, von denen ich Freiheit brauche, von denen ich, in dem ich neues Leben brauche, in dem ich neue Freude brauche, die allein Gott geben kann. Und dann haben wir Gott selbst, der Mensch wird, ein perfektes Leben lebt, keine Schuld hat und leidvoll, mit unfassbaren Schmerzen, ungerecht am Kreuz stirbt und dann aufersteht. Aber ne, für den Punkt. Es sind große Zusammenhänge, die wir nicht verstehen. Und das ist die Grundlage, um den Text zu verstehen. Denn wenn ich fragen würde, wer von euch ist heute krank, dann muss sich jetzt auch keiner melden. Aber dann würden sich vielleicht ein paar melden. Was aber das Selbstverständnis ist, was sicher ist bei Jakobus, bei den Christen damals, ist, dass die Sünde die schlimmste aller Krankheiten ist. Weil sie uns von dem trennt, der Gott des Lebens ist, der die Quelle des Lebens ist, jetzt und auch über den Tod dann eben hinaus. Springen wir zu Vers 20, um euch das nochmal zu zeigen. Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten. Und hier reden wir nicht von, dass wir nicht körperlich sterben werden, sondern von dem Tod, der gleichzusetzen ist mit der ewigen Trennung von dem Gott des Lebens. Ich habe das so aufgeschrieben für mich und will euch das vorlesen. Der Unterschied zwischen Krankheiten wie Krebs, Rheuma oder auch Migräne oder auch Schizophrenie, bipolare Störungen und alles, was man sich vorstellen kann unter dem Begriff Krankheit in dieser Welt und Sünde, ist, dass jene uns im Jetzt das Leben kosten, die Sünde uns jedoch das ewige Leben, die Verbundenheit mit Gott kosten wird. Krankheit, Sünde, Heilung, Errettung. Wir erkennen hier, dass die größte Form der Heilung, die Abkehr von Sünde, in der Hinwendung zu Gott ist. Warum also Kirche? Jetzt kommen wir zum Hauptpunkt. Seid ihr bereit? Okay? Genug jetzt über Krankheit und Sünde geredet, jetzt reden wir über die Hoffnung. Was ist Gottes Antwort und Ausweg aus Krankheit und Sünde, die in dieser Welt ist? Warum Kirche? Gottes Antwort auf Krankheit und Sünde ist der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, sodass wir als seine Familie im Gebet einen siegreichen Ausweg finden können. Auf Grundlage vom Tod und der Auferstehung von Jesus, sodass wir als seine Familie im Gebet einen siegreichen Ausweg finden können. Jakobus ging es nicht darum, uns zu erklären, wie Krankheit und Sünde zusammenhängen, sondern ihm geht es darum, uns zu zeigen, wie wichtig Gebet für die Kirche als Familie ist. Es ging ihm um das Gebetsleben in der Kirche. Du bist ein Kind Gottes durch dein Glauben in Christus. Es hört hier aber nicht auf, denn du bist adoptiert in eine geistliche Familie, sodass durch den Glauben eine neue Verbundenheit entsteht, sodass einst Fremde nun Familie sind. Das ist wie wenn ich im Bus im Viererplatz neben jemand sitze und sehe, der hat ein Club-Trikot an, 1. FC Nürnberg-Trikot an und ich spüre diese Verbundenheit. Da ist was, die gemeinsame Liebe für das Gute, für den 1. FC Nürnberg und der gemeinsame Hass für das... Hey, okay, das war ein spontanes Beispiel, aber ich musste es bringen, sorry. Aber auch alles andere, wenn man ein gemeinsames Hobby hat, auf der Arbeit jemanden trifft, der... keine Ahnung, auch bouldern geht und man denkt sich, oh, da ist direkt so eine Verbundenheit. So und noch viel tiefer ist es, wenn wir den gemeinsamen Glauben an Christus haben. Vers 16, und hier zeigt es Jakobus auch nochmal mit den Aufforderungen, bekennt einander und betet füreinander, Ausrufezeichen. Er steht für das Gebet der Familie miteinander und füreinander, sodass es ihm um Verantwortung geht. Verantwortung zu übernehmen für unseren Bruder und unsere Schwester. Ich habe in dem letzten Jahr, was ich kurz angeteasert habe, kurz mal einen Einblick gegeben habe, habe ich verstanden, wie wichtig es ist in diesem Prozess, um alte Laster vom Leben bevor ich Jesus nachgefolgt bin, abzulegen, Sünde abzulegen und auch Heilung zu erleben in meinem Herzen, wie wichtig hier vor allem bei mir Männerfreundschaften sind, wie im Einzelnen, auch Mentorbeziehungen, jemand, der mich spiegelt, der mir sagt, Tim, schau mal, das läuft gut, da bist du zu verkopft, aber auch jemand, der mir sagt, Tim, hier, geh wieder zurück auf den geraden Weg hin zu Gott, hin zum Herrn. Und dann aber auch ganz, ganz praktisch am Anfang des Jahres der Beginn der ersten eigenen Männerkleingruppe. Und die leite ich nicht nur, sondern da bin ich einer von 9, 10, je nachdem, Brüdern, die sich gegenseitig voreinander bekennen und füreinander beten. Dass das im ersten Jahr, im Pilotjahr, nicht direkt 100% in Vertrautheit geschieht, ist klar. Aber es ist ein erster Schritt, das zu gehen. Es ist, wie ich erlebt habe, diese Verantwortung für andere zu übernehmen und erlebt habe, wie andere für mich Verantwortung genommen haben. Weil ich gesagt habe, ich will in Kleingruppe sein, ich will gemeinsam Bibel lesen, ich will diskutieren, ich will lachen, ich will verrückt rumspringen, weil die Musik im Freiraum viel zu laut ist, um 22.30 Uhr. Und das gibt es eben nicht im gemeinsamen Hobby oder im gemeinsamen Fußballverein, nicht in dieser Tiefe. Es ist Bruder für Bruder, Mann für Mann, aber auch Schwester für Schwester, Frau für Frau. Verbundenheit im großen Ganzen, Vertrautheit und Verantwortung im Kleinen, sodass Kirche als Familie, als Kleingruppe eben über den Sonntag hinaus in unser Leben kommt. Lass uns also mutig sein, diese Familie entgegenzutreten. Und ich möchte aber auch ganz klar betonen, da ist ein absolutes Risiko dabei. Ein Risiko, verletzt zu werden, weil du ehrlich wirst. Du offenbarst die Abgründe deines Herzens, wenn du ehrlich zu dir selbst wirst, deiner Gefühle, deiner Wut, deines Zorns, deines Hasses, was auch immer da in dem Herzen schlummert. Du bietest Fläche zum Angriff, nicht jetzt für den Feind, sondern für Menschen, die über dich lästern können, die damit nicht vertraulich umgehen können, die nicht die richtige Antwort haben und daran scheitern, dir eine schnelle Antwort zu geben. Das kann alles passieren und das ist eben nicht nur ein, ich bin mal genervt, komm 2 Wochen nicht in die Kirche und dann bin ich wieder da und alles vergessen, sondern hier geht es wirklich, es können Verletzungen und Enttäuschungen passieren, die dir sagen, nie wieder. Und das ist wichtig, dass wir auch das nicht rausradieren aus unserer Geschichte als Chapel, auch nicht aus unserem Leben, dass wir sagen, ja, wir machen alles richtig, sondern dass wir auch hier Verantwortung übernehmen. Ich möchte uns hoffnungsvoll dafür einladen, sieh Kirche nicht als toxische On-Off-Beziehung oder auch als Gewissensbereinigung am Ende der Woche, als einmal und nie wieder nach einer Verletzung, sondern sieh sie als Familie, indem wir alle eben aufgrund unserer Fehler, Dummheiten und Sünden auf das gegenseitige Gebet und die zurechtweisende Gemeinschaft dieser Familie angewiesen sind. Lebe Kirche als Familie. Und genau das, was hier vielleicht noch ein bisschen theoretisch für euch klingt, weil ihr es vielleicht selber nicht erlebt habt, oder vielleicht mir auch hier das Amen entgegenruft, weil ich sage, ja genau das habe ich erlebt, das ist für mich Kleingruppe. Das ist für mich diese Mentorbeziehungen, diese Brüderschaften, die ich in dem letzten Jahr aufgebaut habe. Familie, die füreinander betet. Markus 11, Vers 17, Jesus sagt es selber, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Kein anderes, das ist der Fokus in dem Ganzen. Die Familie Gottes ist dieses Haus. Wir sind dieses Haus. Und deshalb sind das hier meine 2 finalen Anliegen an uns. An meine Brüder, an meine Schwestern, an meine geistlichen Väter und geistlichen Mütter. Erstens, für jeden Einzelnen, ergreife Initiative und suche und kämpfe um diese Familie. Ergreife Initiative, mache den ersten Schritt. Das ist deine Verantwortung als einzelne Person. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber sein Bruder verabscheut, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, Wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Wenn wir also darüber reden, Gott zu lieben, dann spiegelt es sich darin wieder, wie wir unsere Familie lieben. Und das ist ganz praktisch, indem wir den ersten Schritt gehen, nach ihr suchen und auch darum kämpfen, eben weil wir aufeinander angewiesen sind, wegen unserer Fehler, Dummheiten und Sünden. Wenn du in die Familie Gottes gepflanzt bist, dann hast du die Hoffnung, in Krankheit und Sünde nicht in einsamer Gottesferne zu bleiben, sondern durch das Gebet und den Beistand der Familie Gottes seine Nähe zu erleben. Im gleichen Atemzug will ich aber auch eine dringliche Bitte an uns als Kollektiv, als Ganzes richten. Und es ist die Kehrseite dieser Medaille. Betet für eure Brüder, betet für eure Schwestern. Macht es zur Priorität, denn kranke Geschwister, in einem großen Sinne krank jetzt hier verstehen, wie wir es in dem Text gesehen haben, gehören nicht ins Wartezimmer oder an den Rand dieser Gemeinschaft oder auch der Gesellschaft, weil sie nicht ins Bild passen, sie gehören in die Mitte, weil genau da das Gebet ist für Errettung und Heilung, sodass eben in Krankheit Trost gespendet und in Sünde Vergebung zugesprochen werden kann. Das ist der Beistand, das ist diese Umarmung der Gemeinde, eben das Gebet. Warum heißt du Kirche? Wegen des Gebets der Familie. Ganz praktisch, Matthäus 22, Gott zu lieben und den Nächsten, den Bruder, die Schwester zu lieben wie sich selbst. Im Gebet für die Familie. Verbunden und in Verantwortung füreinander. Jakobus bringt dann hier noch so zwischendrin ein Riesenbeispiel von so einem unbekannten Propheten namens Elia, der mal einfach so in dem eh schon komplexen Text drinnen ist. Aber er versucht hier nicht, die Geschichte neu aufzurollen, sondern in Versen 17 und 18 zeigt er einfach noch Elia, dieser großartige Prophet, dieser Mann Gottes, der einige verrückte und krasse Taten gemacht hat, das mit dem Baals-Propheten und so, wer die Geschichte kennt. Aber darum ging es hier nicht. Der Punkt hier war, er ist ein Mensch wie wir. Er hat gebetet und er hat es ernst gemeint und es hat aufgehört zu regnen. Er hat gebetet und dann hat es nicht wieder angefangen zu regnen, aber er hat nicht aufgehört. Er hat gebetet, bis es wieder geregnet hat, bis die Wolke zu sehen war. Betet also wie Elia. Betet wie ein Kind, was abhängig von seinem Vater ist und nach Schutz, nach Heilung, nach Errettung fragt, in jeder Lage, Vers 13, in Freude wie im Leid betet. Das ist das Anliegen hier im Text. Das ist diese leise Stimme des Heiligen Geistes, die durch das Wort Gottes flüstert, betet, kommt zu mir, seid abhängig zu mir, seid abhängig von mir, kommt zu diesem Vater. Lasst uns als Chapel damit aufhören, und es geht wirklich an alle, und nur an alle, die sich verbunden fühlen und diese Verantwortung übernehmen wollen in der Chapel, lasst uns damit aufhören, die Kranken und die Armen an der Tür abzuweisen, weil sie nicht ins Bild passen von unserer Frömmigkeit. Lasst uns vielmehr beten und sehen, wie sie gerettet werden. Lasst uns als lokale Kirche das Lästern über andere Kirchen und Denominationen, ob Katholiken, Baptisten oder was euch sonst noch einfällt, lasst uns dieses Lästern töten und vielmehr gemeinsam beten in Christus, in dieser Verbundenheit und sehen, wie die Einheit aufblüht, sodass die Welt erkennt, wie gut unser Vater ist. Lasst uns als Familie Gottes die Verdammung der Sünder beenden. Genug damit. Sie gehören auch nicht an den Rand unserer Familie, sondern lasst uns vielmehr mit ihnen beten um Vergebung ihrer Sünden und sehen, wie sie geheilt werden. Lasst uns als Chapel Arzthelfer sein, die ohne zu zögern, voll mit Barmherzigkeit jeden Menschen zu dem Arzt aller Krankheit und Sünde verweisen, Jesus, dem Sohn Gottes. Das ist das Herz Gottes, was uns Jakobus hier widerspiegelt. Vers 19, 20, es geht ihm nicht um diesen gesetzlich verdammenden Zeigefinger, aber es geht ihm auch nicht um dieses gottlos und gleichgültige Wegschauen von Sünde. Es geht ihm um den Bruder, der zu seinem Bruder ruft, Vorsicht, da kommt eine Klippe, komm zurück. Es geht um die Schwester, die zu ihrer Schwester sagt und ihr zuspricht, ich helfe dir dabei, deine Wunden zu verbinden. Es geht ihm um eine Familie, die diesen Ruf des Vaters, kommt zu mir zurück, im Gebet und im aktiven Zusammenleben, in der Verantwortung füreinander, für die Welt sichtbar werden lässt. Das ist Familie. Das ist, warum Kirche. Und wir haben alle unterschiedliche Verbindungen mit dem Wort Familie, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Freuden, Enttäuschungen, Verletzungen bis ins Tiefste und Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, bis ins Schönste, was man sich vorstellen kann, wie eine Familie aussehen kann. Jeder hat das von uns und ich will uns dazu einladen, dass eben in all dieser erstmal Schönheit der Familie Gottes, die unperfekt ist, dass es ein Vorgeschmack ist, eine Hoffnung ist auf das ewige Zusammensein mit Gott in dieser Verbundenheit mit unserem himmlischen Vater. Warum Kirche? Weil sie ein Vorgeschmack ist auf das, was einmal sein wird. In Offenbarung 21, Vers 3, und das ist dann auch der Schluss, sehen wir genau dieses Bild von dem, was einmal sein wird. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und jetzt pass auf, Vers 4. Jede Träne wird er von ihren Augen wegwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, was jetzt für uns noch ist, wird einmal nicht mehr sein und für immer vorbei sein. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, meine Tochter sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben, alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner oder auch alle, die auf diese Klippe zulaufen, sie erwartet der See, der mit der brennenden Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod oder auch diese ewige Trennung von dem Gott, der die Quelle des Lebens ist. Auch das können wir nicht wegradieren und bis Vers 7 lesen. Deswegen, das ist die Verantwortung, die wir als Familie haben füreinander, dass wir uns zurufen, komm zurück zum Vater, aber auch die Verantwortung, die wir gegenüber der Welt haben, die noch nicht glauben und sagen, warum Kirche? Weil sie eben dieser Zuruf ist von komm zurück. Warum Kirche? Weil sie als Familie Gottes der Vorgeschmack auf das leidlose, sündlose Zusammensein mit Gott, dem Vater ist. Warum Kirche? Weil sie als Familie Gottes jedem von jener Klippe, jenem zweiten Tod, zurück in die Arme des Vaters ruft. Warum Kirche? Weil sie als Familie Gottes lebensentscheidend ist für einen Christen, sodass er in jeder Lage, ob Freude oder Leid, göttlichen Beistand erlebt und den Kampf besteht. Der Kampf wird vorbei sein, irgendwann. Und die Verantwortung der Familie ist es, uns gegenseitig zu helfen, diesen Kampf zu bestehen. Deshalb Kirche. Und wir als Chapel verstehen uns als solch eine Familie. Müssen wir, wenn nicht, dann ab heute, weil das ist das, was wir glauben, was das Wort Gottes ist, was Autorität für uns hat. Es ist diese Familie in Verbundenheit, in Vertrautheit und in Verantwortung füreinander. Alles. Und das ist, wie ich uns jetzt ins Abendmahl einleiten möchte, alles basiert auf den erlösenden Tod von Jesus am Kreuz. Also wenn du gekommen bist und gezweifelt hast oder nicht geglaubt hast, dann nutze das Abendmahl als eine Art Gebet, um zu sagen, Gott, ich lege mein Leben in deine Hände. Ich gehöre dir und du sollst mein Vater sein. Du sollst mein Retter sein aus der Krankheit und mein Herr sein, der mir vergibt inmitten der Sünde, sodass ich heil werde. Wenn du gekommen bist und geglaubt hast, preis deinen Herrn, dann will ich dir die Frage stellen, hat die Kirche Jesu als Familie die nötige Priorität in deinem Leben? Und in beiden Anliegen reflektiert darüber, wie Michi es auch eingeleitet hat, nimm diesen Moment der Stille und lass Gott zu euch sprechen. Es soll ein Neubekenntnis sein, hin zu Gott, aber auch hin zu dem, was ihm wichtig ist, was sein Herz ist. Und das ist es, dass wir im Zusammensein als Familie, als Brüder und Schwestern füreinander da sind. Wenn du also jetzt darauf antworten willst, was in dieser Predigt war, dann nimm das Abendmahl. Wenn du speziell dich neu bekennen willst zur Kirche als Familie Gottes, nimm es mit mindestens einer weiteren Person und feiert Abendmahl. Und ich will euch folgende Worte zusprechen. Nehmt das Brot und den Saft und erinnert euch an den erlösenden Tod Jesu am Kreuz, der uns mit Gott und miteinander für immer verbunden hat. Amen.